Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste im Studio, Helga Krüpplin und Matthias Allgäuer. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen, hallo. Hallo,
guten Morgen.
Herrschaftszeiten heißt das Stück, das jetzt in Bebenhausen läuft. Es hängt zusammen mit dem Wald des Jahres, was das Schönbuch geworden ist. Darum geht's in der nächsten Stunde. Fangen wir an mit Herrschaftszeiten. Ein Ausruf, der woher kommt? Wann sagt man Herrschaftszeiten?
Wenn man sich ärgert, wenn man sich über was aufregt, wenn man sich über was wundert und Herrschaftszeiten, die Zeiten der Herrschaft, natürlich hat es dann auch mit dem Adel und dem Volk und der Diskrepanz der Wünsche zu tun.
Und das passt wie in euer Stück oder wie fügt sich das dann in die Story ein und in die Location auch? Oder?
Ja, also die Story ist eine eigentlich erstmal ganz einfach scheinende, nämlich gibt es eine Liebesgeschichte zwischen einem Wilderer und einer Gräfin, einer verheirateten Gräfin. Und das ist dafür prädestiniert, dass es Ärger gibt natürlich. Und an dieser Liebesgeschichte knüpft sich dann alles Mögliche andere auf, nämlich einfach auch, wie lebt man, was muss man tun und was möchte man tun. Weil die Gräfin dann am Schluss des Stücks den Mann verlässt, beziehungsweise auch Bebenhausen verlässt. Nicht um mit dem Wilderer zusammen zu sein, sondern um sich selbst auf die Suche zu machen eigentlich. Und daneben gibt es aber noch viele andere Stränge, die zu tun haben mit den ganzen Menschen, die in dem Stück vorkommen. Also eine arme Familie, wo der Mann Holz klaut, weil sie einfach nicht genug haben. Um Jagdtreiber und Leute, die im Wald arbeiten, Forstarbeiter und dann so diese ganz große Figur des Dietrich von Strato, der zum Oberjägermeister befördert worden ist. Das ist eine geschichtlich hinterlegt und der hieß damals Detlef von Plato, aber bei uns ist er ein bisschen jünger als eigentlich in der realen Geschichte. War so alt wie, also etwa so alt wie König Wilhelm selbst. Und dieser Strato, der stellte die Jahnenjagd nach, die man so als das größte Jagderlebnis in Bebenhausen festgehalten hat. Und anhand dieser Jahnenjagd werden einige Themen verhandelt, nämlich wie geht man mit dem Wald um, wie geht man mit Holz um, was ist gerecht, was ist ungerecht, was, wann ist Jagd notwendig und wann ist Jagd einfach nur ein Lustspiel. Ja, und so ziehen sich die Stränge durchs Stück und der Hauptstrang, der immer wieder auftaucht, ist eben diese Liebesgeschichte, an der Herrschaft verhandelt wird.
Klingt nach einer sehr aufwendigen Recherche, diese ganzen geschichtlichen Themen und aber auch gesellschaftlichen Themen. Wie seid ihr da rangegangen?
Recherchiert. Einfach viel recherchiert. Also ich hatte...
Wo zum Beispiel?
Viel in Archiven. Dann haben wir uns zum Beispiel mit dem Förster getroffen, mit dem Herrn Pohl mehrfach, der sehr viel Wissen hat, der uns auch dann zwei ganz tolle Jagdbücher zur Verfügung gestellt hat. Dann haben wir Material bekommen von einer ehemaligen Kollegin von mir, von der Monika Hunze, die auch in Bebenhausen lebt, die vor 2 Jahren so ein kleines Projekt im Ort gemacht hatte. Dann hatten wir das Buch zur Verfügung von Herrn Haug, der ja ein alter Bebenhäuser ist und die Königin Charlotte noch kannte, als er Kind war und der das Buch geschrieben hat im Schatten des Klosters, das im Oktober rauskam und dann eben auch einfach viel versucht, Bücher zu finden über die Unibibliothek und mit Menschen gesprochen, die vielleicht was wissen.
Generation Theater Zeitsprung ist ja jetzt auch, gibt es schon lange, ihr seid ein eingespieltes Team, aber es sind keine Profis. Ne? Wie kommt man auch auf die Idee, so ein ambitioniertes, großes Projekt da draußen in Bebenhausen auch anzugehen. Was war da der Start und der Auslöser?
Ja, das war eigentlich für mich, weil ich habe schon mehrfach eben draußen Open Air inszeniert und zwar Auftragsregien im Schwarzwald und in Grötzingen und das Generationentheater, da sind Leute dabei, die jetzt schon sehr lange dabei sind und ich wollte mit denen mal was anderes machen. Ich wollte mit denen einfach mal ein Abenteuer angehen. Ich wollte mal aus dem Theater raus und an einen interessanten Ort, wo auch Geschichte verhandelt wird und mit denen, und jetzt sind natürlich viele neue dazugekommen, sind 30 Schauspieler zwischen 10 Jahren und 90 Jahren und wollte mit denen einfach mal raus aus dem Theater und was anderes probieren und gucken, wie ist das, wenn man so ein Abenteuer mit so einer großen Altersspanne angeht.
Klingt total spannend und war es ja bestimmt auch. Ne? Wie waren da die Etappen, wie ist es dann gelaufen? Hat man da probt im Theater und geht dann erst auf den letzten Drücker draußen.
Ja, das ist natürlich immer sehr wetterabhängig. Bebenhausen ist ja ein bisschen kälter immer als Tübingen und sonst wo, auch ein bisschen feuchter. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir erst später nach Bebenhausen raus können, aber wir hatten dieses Jahr wirklich sehr, sehr Glück mit dem Winter. Und wir konnten schon im März in Bebenhausen teilweise proben, was super war, weil wir einfach auch Wege gehen und weil wir sehr stark mit dem Ort umgehen und mit dem Ort arbeiten, auch mit der Atmosphäre des Ortes inszeniert haben. Und natürlich haben wir oft, wenn es geregnet hat oder auch wenn es kalt war noch und wenn wir einfach eine Konzentration wollten, haben wir im Theater geprobt. Weil in Bebenhausen probt man öffentlich. Also man ist nie alleine im Proben, weil es einfach ein Ort ist, der viele Leute anzieht. Und wir hatten immer Zuschauer von Anfang an. Und im Nachhinein denke ich, das war gut für die Schauspieler, auch besonders die, die noch nie auf der Bühne gestanden sind, weil die sich einfach von Anfang an dran gewöhnt haben, dass es Zuschauer gibt.
Die Bewohner, aber auch die Touristen, die da jeden Tag sich die Sehenswürdigkeiten angucken.
Genau, am Wochenende Hunderte, also wirklich viel. Und dann sind Hochzeiten und Hochzeitsgesellschaften, Sektempfänge, Konzerte, was in Bebenhausen halt immer so stattfindet. Und mir auch jetzt erst klar geworden ist, während der Proben, in welchem Umfang eigentlich dort Öffentlichkeit passiert. Und mit den Bewohnern, das ist nochmal so ein extra Kapitel gewesen, weil da gibt es, glaube ich, einfach zwei Meinungen so bei den Bewohnern. Die einen befürworten das sehr und finden das ganz toll. Und dann gibt es natürlich auch Leute, vor allen Dingen die, die jetzt so von den Proben sehr betroffen waren, die nicht so ganz begeistert sind. Aber auch da spaltet sich das Lager. Leute, die sehr betroffen waren, die sind uns herzlich willkommen, heißen uns herzlich willkommen. Und andere, ja, die fühlen sich halt auch gestört. Vielleicht auch, weil, was ich so gehört habe, weil es eben 365 Tage im Jahr eigentlich wie ein Museum ist in Bebenhausen.
Und das wird jetzt noch ein bisschen gesteigert durch Theaterpublikum.
Ja, genau.
Was ist denn das für eine spezielle Atmosphäre, die in Bebenhausen herrscht? Umgeben mitten im Schönbuch, der Wald ist natürlich Teil, aber da ist ja noch mehr in dem Dorf.
Ja, da ist mehr in dem Dorf. Es schwingt etwas, sowas. Manchmal ist so eine Stille in diesem Ort. Also natürlich nicht, wenn da hunderte Touristen rumlaufen. Aber wir waren ja auch oft spät abends dann noch da und ich war auch mit dem Team dann manchmal bis über Mitternacht da, um was noch aufzuräumen oder so. Und da ist eine besondere Atmosphäre in dem Ort, vor allen Dingen in dem Klosterbereich, wenn dann diese Kirchtürme da von so gelbem, bisschen gelbem Licht erleuchtet sind und so ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft liegt. Man weiß, der Wald ist ganz nahe. Manchmal hört man auch was aus dem Wald. Es ist ein besonderer Ort, der faszinierend ist. Und ich habe versucht, das in dem Stück so ein bisschen einzufangen, weil diese Kirchturmglocken, die sind sehr massiv. Die hört man im ganzen Ort und die sind sehr laut. Und man kann eigentlich währenddessen gar nicht richtig spielen, solange man in der Nähe der Kirche ist. Und ich wollte damit auch einen Moment des Innehaltens einfangen, weil irgendwo hat der Ort was von Innehalten auch. Ich denke mal, die Bewohner von Bebenhausen sehen das vielleicht zum Teil anders, weil ja ständig Touristenstrom ist. Aber wenn man sich an bestimmte Plätze in diesem Ort begibt und einfach dort bleibt, dann gibt es diese Stille.
Und was macht ihr dann, wenn die Glocken klingen?
Wir halten inne. Wir spielen einfach nicht weiter. Also zumindest an zwei Stellen, wo sie so laut sind, dass wir auch gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn. Und das Witzige ist, dann manchmal fliegen ja dann Hubschrauber über diesen Ort Richtung Kliniken. Und die Schauspieler kriegen es nicht immer mit, weil sie so beschäftigt sind. Aber wenn sie es mitbekommen, dann halten sie da auch inne. Und das finde ich echt so ein Kontrast von 1910 bis 2014. Einfach was sind die Irritationen oder die Geräusche, denen man ausgesetzt ist? So.
Die Glocken und der Hubschrauber.
Genau.
1910 spielt's.
Um 1910, 1915, so zu der Zeit, als König Wilhelm und Charlotte schon in Bebenhausen immer wieder sich aufgehalten haben.
Da hat sich viel verändert. Wie sah Bebenhausen damals aus und eben waren die anderen Umstände? Es war noch hier Königreich Württemberg?
Ja, genau, bis 1918. Dann wurde der König ja abgedankt. Was, glaube ich, der größte Einschnitt ist, ist diese Straße, die durch den Wald geht. Weil die natürlich mit der Stille jetzt nicht so viel zu tun hat. Es ist eine vielbefahrene Straße und ich glaube, das ist der größte Einschnitt, den es überhaupt gab in Bebenhausen.
Damals war das noch Pferdeweg? Nee, wahrscheinlich nicht, aber
ja,
keine Hauptverbindungsstraße.
Keine und kein solcher Autoverkehr. Es gab dann da schon Autos zu der Zeit, aber eher wirklich ein absolutes Luxusgut und nur die wenigsten hatten eins. Und wenn, dann ist man auch meistens langsamer gefahren als heute.
Und von den Menschen her, die dort gelebt haben? Jetzt, klar, ist es, würde ich mal sagen, wie fast überall, ne, ein bunter Mix, aber damals mehr Landwirtschaft, mehr...
Ja, eben nicht. Also es gab in Bemhausen immer sehr wenige Bauern und das hat auch damit zu tun, dass Bemhausen eine Zeit lang dann sehr arm wurde, weil es eben nichts abbekommen hat. Also das Land wurde dann und Wald wurde zum Teil dann eben verteilt auf die, die das offensichtlich brauchten, wo es Landwirtschaft gab, wo es Bauern gab, und in Bemhausen gab es eben keine Bauern und die Bevölkerung damals musste sich dann mit auf andere Art und Weise Geld verdienen. Zum Beispiel wurden viele Zimmer dann auch vermietet an Studenten, weshalb man sagt, dass es viele uneheliche Kinder gab, weil die Studenten abends auch nicht mehr so rausgehen konnten nach Tübingen rein oder nicht mehr zurückkamen oder wie auch immer. Und ja, es wird halt erzählt, dass es deshalb damals viele uneheliche Kinder gab in Bemhausen.
Und der Wald war natürlich immer ein Thema dort, ne?
Genau.
Also auch die Waldnutzung, ob von der Herrschaft oder auch von den Ärmeren.
Genau, es gab ja viele Berufe, die den Wald nötig hatten, die den Wald wirklich auch brauchten. Und da gab es immer Interessenskonflikte zwischen dem Adel eigentlich oder denen, die auf Jagd gehen wollten und deshalb auch viel Wild im Wald haben wollten, um besser jagen zu können, um mehr Trophäen nach Hause zu tragen, um ja, Feste zu machen und auf der anderen Seite den Leuten, die wirklich das Holz benötigten und denen das Wild eher ein Dorn im Auge war.
Matthias, wie ist Bemhausen für dich jetzt in deinem Job als, was bist du genau?
Ich bin Geschäftsführer des Naturparks Schönbuch, bin aber eigentlich ein Förster. Ne? Bin da bei der Landesforstverwaltung beim Forst BW angestellt und sitze schon seit 25 Jahren da in diesem wunderschönen Arbeitsplatz im Schloss Bemhausen. Für mich war Bemhausen am Anfang gar nicht so toll, weil ich, da gibt es keinen Laden, das war eigentlich eher ein bisschen langweilig da und ich hätte gern was dafür gegeben, wenn ich in Tübingen arbeiten hätte können. Und inzwischen schätze ich es total, eben die Ruhe, die Helga jetzt gerade hier gesagt hat, das ist wunderbar. Also das heißt nicht, dass wir da nichts machen, aber strahlt natürlich ein bisschen aus auf die Leute, die da arbeiten. Es sind knapp 100 Leute bei der Forstdirektion, die Forstdirektion gehört seit ein paar Jahren zum Regierungspräsidium und da sind wir so in etwa 100 Leute an dem Standort. Und man kann da über Mittag wunderschöne Spaziergänge machen. Viele Kollegen von uns haben auch Hunde dabei, die da natürlich jetzt auch schönen Auslauf haben. Also für mich ist Bemhausen der schönste Teilort von Tübingen und einfach wunderbar. Auch das Kloster, wenn man ein bisschen in die Geschichte eintaucht, das ist einfach toll. Und die Geschichte des Klosters hat ja auch sehr viel mit der Geschichte des Schönbuchs zu tun. Also die ist im Prinzip untrennbar verbunden. Die Mönche haben den Schönbuch sehr intensiv genutzt. Da gab es Glashütten, die unweit von Bemhausen wieder entdeckt wurde. Denn natürlich auch die Könige, die Helga hat es gerade gesagt, die vier württembergische Könige haben das intensiv als Jagdschloss genutzt, teilweise auch ausgebaut erstmal. Und die königliche Jagdhütte ist vielleicht auch ein Begriff. Das war ist eine schöne Blockhütte, die allerdings gar nicht so, wie man meinen könnte, jetzt feudal und voller Prunk ist, sondern die ist recht bescheiden gebaut. Die hat der Kronprinz Wilhelm, nämlich der spätere König der Wilhelm, sich 1888 ausbauen lassen zur Jagdhütte. Und da gibt es ganz, ganz viele Verflechtungen zwischen den damaligen Herrschern, Herzögen, Fürsten, Königen und auch den Mönchen und dem Schönbuch. Und das ist sehr schön für mich bei meiner Arbeit auch.
Und liefert dann natürlich Storys, die man auch wieder in der Theaterkunst weiter verwerten kann. Vielleicht nochmal ein paar Sachen zum Kloster und zu den Mönchen, wann das angefangen hat.
Das Kloster wurde im Ende 12. Jahrhunderts gegründet als Zisterzienser. Also zuerst waren, glaube ich, ein paar Jahre die Prämonstratenser da, aber das ging dann gleich an die Zisterzienser über. Man spricht auch heute von einem ehemaligen Zisterzienserkloster. Und dann war es bis zur Reformation Kloster und dann wurden die Mönche weggeschickt. Und dann war das evangelische Klosterschule und später dann, als der erste württembergische König, der Friedrich, 1806 kam, wurde das dann als Schloss intensiv genutzt, als Jagdschloss. Damals haben da sehr verschwenderische Jagden stattgefunden. Das ist ja unter anderem auch ein Akt von Helgas Theaterherrschaftszeiten, stellt ja diese Dianenjagd 1812 dar. Ich war auch erstaunt, wie detailgetreu die da alles bringen. Also bis auf das letzte Stückchen Wild, das da erlegt wurde, stimmt das alles mit den Aufzeichnungen überein und war sehr, sehr schön dargestellt. Ich habe mir das jetzt am letzten Donnerstag auch angeschaut. Ja, und als denn der König 1921 gestorben ist, der Wilhelm, da durfte denn seine Gattin, die Charlotte, noch bis zu ihrem Tod, das war 1946, dort drin wohnen. Und dann war es ein paar Jahre Landtag von Württemberg-Hohenzollern, als wir noch kein einheitliches Bundesland hatten. Und dann 1952, als den Baden-Württemberg entstand durch den Volksentscheid, war der Landtag dort nicht mehr nötig, wurde aufgelöst und seither ist die Forstverwaltung da drin.
Das ist ja schon erstaunlich auch, ne, dass da nicht Stuttgart oder so, sondern Bebenhausen für den Landtag gewählt wurde. Wie kam es dazu?
Ja gut, das war halt dieses Bundesland Hohenzollern und Stuttgart hatte den eigenen Landtag, da war es ja noch dreigeteilt, ja, Württemberg-Hohenzollern. Und das war dann hinterher nach der Volksabstimmung nicht mehr nötig und so war es klar, dass dann hinterher der Landtag nach Stuttgart kam.
Aber auch hier in Württemberg oder in Hohenzollern hätte es ja auch noch andere Städte oder so geben können.
Ja, aber Tübingen hatte halt auch schon eine große Bedeutung und es war natürlich auch mit diesem Bebenhausen, ist ein wunderschönes Ensemble und liegt wunderschön umgeben von Wald. Also ich glaube, die haben sich das damals schon auch bewusst ausgesucht. Wobei man muss sagen, die Abgeordneten haben da noch in den Mönchszellen geschlafen und wenn man das heute anschaut und guckt, wie es 50 Jahre später zugeht, dann kann man das kaum glauben. Also wirklich sehr spartanisch im ehemaligen Dormitorium, wo die Mönche in großen Schlafsälen gewohnt haben, da wurden später Zellen eingebaut. Und da wollte ich heute eigentlich keine Nacht verbringen drin und da haben die Abgeordneten wohl noch drin geschlafen.
Schläft auch heute kein anderer Abgeordneter mehr im Landtag, oder? Das ist doch eigentlich ja unüblich.
Vermutlich, ja.
Aber das, und jetzt ist es quasi der Öffentlichkeit zugänglich dann.
Genau, ist natürlich ein Besuchermagnet, es ist natürlich für Tübingen auch sehr schön, dass das Kloster hier ist und ja, wir vom Naturpark haben da unser Naturpark-Informationszentrum in diesem ehemaligen Schreibturm, das in der Vergangenheit auch als Gefängnis für Forstfrevler eingesetzt war. Das wurde jetzt auch thematisiert in dem Stück. Und da ist jetzt die Forstverwaltung drin und wir haben da sehr angenehm, sehr, sehr schöne Räume einfach. Ne? Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Ministerium, wo man dann in Stuttgart in der Innenstadt in irgendwelchen dunklen Räumen ist. Also wir wissen das durchaus zu schätzen.
Also ein Teil sind dann eure Büros, ein Teil ist quasi zum Besuchen und die Leute kommen, informieren sich bei euch.
Ganz genau. Also man kann eine Klosterführung machen, man kann eine Schlossführung machen und dann gibt es aber auch einen Teil vom Schloss, der quasi nicht zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Da ist höchstens ein bisschen Besucherverkehr von unserer Behörde, aber ansonsten ist es so und dann dazu kommt noch das Naturpark-Informationszentrum.
Und was ist in dem nicht zugänglichen Teil?
Ja, das ist eben die Behörde, Forstdirektion. Mhm. Genau.
Und wie viele Leute kommen da vorbei und was gibt es da für Informationen in eurem Zentrum?
Ja, also der Naturpark, der hat ja im Jahr 4 bis 5 Millionen Besucher und die Leute möchten sich informieren und das ist für uns auch ein wichtiges Anliegen nach dem Motto, nur das, was ich kenne in der Natur, bin ich auch bereit zu schützen. Setzen wir auf Information, viele Dinge, die draußen passieren, viele unschöne Dinge, die passieren nicht aus Mutwilligkeit, sondern aus der Unkenntnis raus, weil die Leute nicht wissen, dass es eine oder andere nicht dürfen und deswegen möchten wir da umfassend aufklären. Und die Förster draußen, die machen da auch sehr viel mit Waldpädagogik. Wir sagen, wir müssen schon bei den Schulkindern ansetzen und die werden dann kommen den ganzen Tag raus und kriegen eine schöne Führung. Nicht so wie früher, dass der Förster vorne wegläuft und die Kinder hinterher, sondern die werden da aktiv mit eingebunden, mit allen Sinnen. Und da wird dann auch mal ein Baum gefällt unter großem Jubel und dann aber auch erklärt, warum der gefällt wird und warum der jetzt gesund ist und warum er keinen kranken Baum fällt zum Beispiel, weil man das Holz dann hinterher natürlich auch verwenden möchte. Und das ist schon ein Schwerpunkt auf der Naturparkarbeit. Wir setzen einfach auf die Bildung. Wir haben jetzt ein Veranstaltungsprogramm. Dieses Jahr aus gegebenem Anlass durch dieses Waldgebiet des Jahres natürlich doppelt so dick als sonst. Da sind rund 112, 114 Veranstaltungen drin. Und die Leute nehmen das sehr gut an.
Wald des Jahres, hat sich da nochmal was verändert, außer die Dicke der Broschüren?
Ja, zum Beispiel, dass wir jetzt so Möglichkeiten haben wie jetzt mit diesem Theater. Das war ja eigentlich schon ein lang gehegter Wunsch von der Helga und mir. Wir haben da schon ein paar Jahre drüber geredet und jetzt konnten wir es realisieren. Wir haben aber auch ein paar andere große Veranstaltungen, die es sonst nicht gab. Wir sehen uns natürlich jetzt auch ein Stück weit in der Pflicht. Man kann nicht Waldgebiet des Jahres sein und dann ist alles wie normal. Und deswegen haben wir dieses Jahr uns ganz besonders angestrengt, haben natürlich auch zusätzliche Mittel bekommen. Das Ministerium unterstützt uns da auch ganz gut. Und so haben wir einfach auch mal Dinge gemacht, die sonst nicht so ohne weiteres möglich wären. Gerade wie ein Theater, das ist für uns einfach was Tolles. Das gab es noch nie in Bebenhausen. Und dann mit diesem tollen Schönbuchbezug, das ist einfach klasse.
Wen musstet ihr da überzeugen? Konntest du das quasi über die Forstdirektion dann quasi möglich machen?
Das Schwierigste bei so Dingen ist eigentlich die Finanzierung. Die Idee fand jeder gleich gut, aber wenn man dann sagt, was es kostet und wie viel Geld man braucht, dann lässt die Begeisterung schon ein bisschen nach. Und da muss man dann manchmal Überzeugungsarbeit leisten. Und auf der anderen Seite muss man auch Sponsoren mit einbinden. So ein Projekt geht nicht ganz ohne Sponsoren. Und das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten. Also inhaltlich habe ich mich ja um nichts gekümmert, aber gerade so diese Rahmenbedingungen, da haben wir vom Naturpark natürlich schon auch mitgeholfen und haben auch Fördermittel des Landes gekriegt. Aber um Fördermittel zu kriegen, muss man auch immer einen Teil selber bezahlen und da haben wir einen Förderverein, für den mache ich auch die Geschäftsführung. Und da musste man natürlich schon auch ein bisschen überzeugen, dass wir da doch jetzt relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und es war aber nicht so kompliziert. Also den Leuten macht sowas auch Spaß. Und man sieht es jetzt auch am Besuch des Theaters. Also es war jetzt wirklich toll. Ich glaube, immer so zwischen 100 und 160 Leute da oder so.
Genau.
Und das wird einfach gut angenommen.
Wo sind da die versteckten Kosten, die man nicht sieht?
Ja, da muss denn am besten die Helga fragen. Also ich bin nur dafür da, dass das Geld dazu gegeben wird.
Ja, also es gibt einfach sehr viele Leute, die daran beteiligt sind an so einem Projekt und die zum Teil auch von ein bisschen weiter herkommen, weil ich natürlich gern mit Menschen zusammenarbeite, wo ich weiß, dass es funkt und dass man so dass man weiß, worüber man spricht und sich da auch schnell einigen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Choreografin, die aus Mannheim gekommen ist, eine Kollegin, die aus Osnabrück immer wieder hier runtergefahren ist und geholfen hat, und eine andere Kollegin aus Freiburg, die hierher kam, um zu helfen. Und die Bühnenbildnerin und die Kostümbildnerin sind hier aus Tübingen. Die Kostüme hat die Eva Hieber hauptsächlich gemacht und mit Hilfe von Marlene Mörk, die dann auch die sogenannten Helfer noch eingekleidet hat, weil wir ohne Helfer gar nicht auskommen bei den Vorstellungen. Also ein Riesenstab an Menschen, die damit zu tun haben. Denn die Bühne hat die Petra Elsner gemacht, die ist auch hier aus Tübingen. Und dann habe ich noch einen Autor natürlich gebraucht, habe dann mit mehreren Menschen mich getroffen, schon relativ früh, das fing schon im Mai letztes Jahr an oder im Juni, dass ich mich mit den ersten Leuten getroffen habe und habe dann einfach auch Ideen selber gesammelt und durch die Gespräche hat sich das für mich auch verdichtet. Und bei Volker Schubert, der selbst Theaterpädagoge ist am LTT, da war das dann auch ganz witzig, weil er nämlich auch Förster in seiner Verwandtschaft hat und der ist dann auch sofort angesprungen auf das Thema. Und mit dem habe ich dann zusammengearbeitet. Dann gibt es den Musiker und den Komponisten, die bezahlt werden müssen. Und dann gibt es einfach viele Materialkosten. Und ein riesen dicker Batzen ist leider auch das Kloster selbst zu mieten. Das ist nicht ohne. Und was auch teuer ist, ist die Aufsicht. Also das Kloster ist ja ein denkmalgeschützter Ort. Und wir, die Räume sind alle abgeschlossen. Die werden auch sofort immer wieder abgeschlossen, wenn man daraus was holt. Wir haben eine Garderobe gestellt bekommen, also ein altes Büro oben. Da sind wir sehr froh drum. Sehr kleine Garderobe für 30 Leute, aber die haben wir bis wir abgespielt sind da mit dem Stück. Aber alle anderen Räume werden eben von anderen auch benutzt. Und da muss dann immer eine Aufsicht da sein und die ist teuer. Und das heißt, wir hatten die Aufsicht auch bei vielen Proben vorweg und die muss dann nachts auch abschließen. Und das geht natürlich schon sehr in den Geldbeutel.
Da kommen einige Stunden und Euros zusammen dann.
Ja, das kann man so sagen.
Das Publikum ist in Bewegung. Ihr zieht durchs Dorf. Wie sind denn die einzelnen Stationen und was passiert dann da jeweils? Wo geht's los und wo kommt er dann überall vorbei?
Also ich muss vielleicht noch ganz kurz ausholen, wie das entstanden ist, dass wir an diesen Stationen Halt machen. Wir waren im Herbst und im Winter ganz oft in Bebenhausen und haben uns mit den Orten beschäftigt und auch mit dem, was da eben passiert ist in früherer Zeit an diesen verschiedenen Orten. Und so ist der Weg dann entstanden, also über mehrere Wochen immer wieder in Bebenhausen geguckt und auch in den Wald gewesen. Und das Stück beginnt jetzt vor dem Schreibturm auf dem Parkplatz, also der ist gesperrt dann für die erste Stunde. Ich wollte das, weil ich einfach nicht nur in dieser Klosterenklave was das Theater stattfinden lassen wollte, sondern auch ein Stück weit irgendwo im Dorf. Natürlich kann man den Zuschauern nicht zumuten, jetzt einen halben Kilometer zu laufen. Das würde auch zu lang dauern. Aber dadurch, dass wir vor dem Schreibturm beginnen, war der Versuch, irgendwo den Ort so ein bisschen einzubeziehen und auch die armen Leute, die in dem Stück eine Rolle spielen, die ja nicht im Kloster gewohnt haben, so mit reinzunehmen in die ganze Geschichte. Und dann beginnt das also vor dem Schreibturm, da tröpfeln die Schauspieler so ein und haben bestimmte Tätigkeiten. Es gibt welche, die da im Garten arbeiten. Wir konnten den Garten von Herrn Haug nutzen, der hat da so ein kleines Gärtchen. Dann gibt es welche, die Holz sägen, Holzarbeiten. Dann gibt es eine Gruppe von Lehrer und drei Schüler, der da Unterricht betreibt, weil es gab ja damals auch Lateinschüler in dem Kloster bis zu einer bestimmten Zeit. Und so wird ein bisschen eingestimmt bis kurz vor 8 und dann läuten die Kirchenglocken und das ist für die Schauspieler dann der Auftakt zu beginnen. Also auch hier spielt die Kirchenglocken eine Rolle. Und dann gibt es ein fahrendes Volk, das Stück einstimmt, das mit Mörike erstmal einen Auftakt macht, da vor dem Schreibturm. Und da gibt es aber auch schon die ersten Szenen einfach auch angelegt vor dem Schreibturm. Da gibt es eine Begegnung zwischen dem Wilderer und der Gräfin, die dann der Mann von der Gräfin beobachtet, der Strato. Und es gibt eine Verhaftung von einem Holzdieb, der dann in den Schreibturm abtransportiert wird. So, das passiert vor dem Schreibturm, dann geht das Publikum durch den Schreibturm durch und da gibt es verschiedene kleine Geschichten, also Szenarien sind zum Beispiel Frauen in der Küche, drei Frauen, die in der Klosterküche gearbeitet haben, Schlossküche gearbeitet haben, die wir so ein bisschen nachgestellt haben. Dann gibt es diese Szene mit dem Holzdieb und der sich immer wieder einmischt in das Geschehen da unten. Und dann haben wir ein Thema reingebracht, was eigentlich zur Zeit von Wilhelm gar nicht mehr aktuell war, aber mir war das wichtig, das reinzubringen, weil ich es auch in dem Zuge von grob Thema Herrschaft verhandeln wichtig fand. Und zwar mussten die armen Leute Jagdhunde für den König großziehen und die mussten eine bestimmte Prüfung ablegen. Und wenn die Hunde diese Prüfung nicht bestanden, dann wurden sie erschossen. Und die armen Leute mussten dann auf eigene Kosten neue Hunde beschaffen. Gab es zu König Wilhelms Zeiten nicht, aber wir haben versucht, über die Geister, die wir noch in dem Stück drin haben, ein bisschen in die Zeitsprünge zu ermöglichen und auch in andere Zeiten hineinzugucken. Genau, das wird verhandelt hinter dem Schreibturm und dann geht man weiter hoch zur Kirche, vor die Kirche, da findet die nachgestellte Dianenjagd statt und auch da nochmal das Thema, wer wollte eigentlich was vom Wald und mit dem Wild. Und irgendwann mischt sich dann ein Mönch ein und dann geht es durch die Kirche. Und man läuft eigentlich durch die Kirche durch und da passiert nicht viel, da wird nur gesungen. Und nimmt diese Atmosphäre auf des Klosters, auch so ein Stück weit die Stille durch den Gesang und geht dann in den Kreuzgang. Im Kreuzgang gibt es eine Figur, die ich unbedingt im Stück drin haben wollte, weil ich die irgendwann mal in so einer Ferienanlage beobachtet habe. Das ist ein Erlebnisberater und der hat dann noch zwei Vermesser dabei. Der möchte einen Zeppelin-Flugplatz im Schönbuch errichten. Das hat auch geschichtliche Hintergründe. Das wissen wahrscheinlich viele noch, dass da ja mal Stuttgart 2, der Flughafen, gebaut werden sollte im Schönbuch und zum Glück nicht stattfand und der jetzt Naturpark ist. Ja, und der wird dann auch ein bisschen so das Thema Stuttgart 21 zwar nicht verhandeln, aber so einen Blick auf den Bahnhof werfen, der ja auch zu der Zeit gebaut wurde, damals als Kopfbahnhof. Also eigentlich sind es meine Clowns, diese drei Figuren, der Erlebnisberater und die zwei Vermesser, das sind meine Clowns und die Kostümbildnerin hat die auch so gekleidet, also Pat und Petterchen, die zwei Vermesser. Genau, und dann irgendwann wird es zu laut und dann steigen die Mönche aus den Gräbern Und dann werden die Leute alle rausgeschmissen, dann ist Pause. So, und der letzte, die letzte Station, die längste Station, wo man dann auch sitzt, wo alles dann nochmal aufbereitet wird und ausverhandelt wird und zum Schluss führt, ist dann in der Kutscherhalle. Da ist dann bestuhlt.
Und da passiert es dann auf der Bühne mit festem Bühnenbild. Die Kutscherhalle, was war das? Kutschen, die königlichen Kutschen sind da dann gestanden auch.
Ja, da wurden die Pferde abgestellt und genau.
Festes Bühnenbild ist, es ist einfach die Halle da, das ist das Bühnenbild. Wir haben ein paar Requisiten und wir haben ein bisschen was, so wie einen Tisch oder ein Bodentuch, einen Heuballen, einen alten Kirsch, also, aber es ist ganz wenig und wir haben auch versucht, von der Beleuchtung her die Atmosphäre der Kutscherhalle zu erhalten und jetzt nicht überall Stative aufzustellen, sondern mit einer recht indirekten Beleuchtung durch die Fenster von außen an die Decke dann wirklich wenig Technik in der Kutscherhalle zu haben. Und die Bühne ist eigentlich in der Mitte, dieser freie Raum in der Mitte und zwei Ecken, an denen wir spielen. Und dann hat die Kutscherhalle ja 5 Eingänge und die haben wir natürlich reichlich genutzt, um Szenenaufgänge und Szenenabgänge zu haben.
Für viele Regiekniffe.
Ja, genau. Wir wollten auch noch einiges andere, aber wir haben dann einfach durch den Denkmalschutz auch vieles nicht gemacht, weil wir uns da nicht irgendeinem Risiko aussetzen wollten und haben dann andere Wege gesucht, um das in Szene zu setzen.
Die Rahmenhandlung war ja hier Liebesgeschichte zwischen Wilderer und Gräfin. Wie lernen die sich überhaupt kennen? Ist das da schon passiert? Aber Stände?
Ja, das ist gleich von Anfang passiert. Also die Gräfin ist auf der Jagd vom Pferd gefallen. Ihr Mann hat es nicht gemerkt. Das wird nicht groß thematisiert, aber das ist der Ausgangspunkt eigentlich des Stücks. Wir wollten ein Pferd im Stück haben und das war aber dann auch einfach schwierig. Wo bleibt das Pferd? Wer bringt es dann während des Stücks irgendwo hin? Wer versorgt es? Und irgendwann haben wir entschieden, dass wir das Stück auch erzählen können, ohne dass es ein Pferd gibt. Aber es gibt einen Live-Hund, also diesen zu trainierenden Jagdhund. Genau, das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Und man mag es, manche Zuschauer schmunzeln, weil sie es natürlich nicht glauben, dass der Grund ist, dass er ihr vom Pferd geholfen hat. Aber für uns ist das der Ausgangspunkt gewesen.
Und irgendwo ist die Dianenjagd, die jetzt vorhin auch schon erwähnt war. Was ist da genau passiert? Warum heißt die Dianenjagd?
Das ist ein Fest zu Ehren der Göttin Diana, der Jagdgöttin. Und das ist einfach ein Riesenaufwand gewesen. Die Bauern, die Frohnsleute, die mussten 6 Wochen lang hauptsächlich im Regen. Es hat anscheinend damals sehr, sehr durchgängig viel geregnet. 6 Wochen lang mussten die Tausende von Wild zusammentreiben, so dass dann bei diesem Fest innerhalb von wenigen Stunden, ich glaube, fast 800 Stück Wild geschossen werden konnten von den Adligen. Und da gibt es ja Darstellungen, wo der Adel dann so, ich übertreibe es mal ein bisschen, an der Weintraube und am Wein beschäftigt ist und nebenher mit dem Gewehr als die Viecher abschießt, die da vorbeilaufen, weil sie gar nicht anders können.
Also ein Ausdruck von Dekadenz, kann man da
genau,
fast schon
so
sagen.
Genau, so würde ich das auf jeden Fall sagen. Ist natürlich auch ein Riesenfest gewesen, ein Spektakel und das ist wie beim Stierkampf auch, also das hat auch was Ästhetisches wahrscheinlich, wenn man das ohne die Ethik oder die Moral betrachtet, aber es ist natürlich auch total dekadent, klar.
Und Ausdruck von Macht und auch von eben, dass man sich abhebt von den gemeinen Leuten? Weil da sind wir dann ja wieder, wenn Herrschaft verhandelt wird, dann gibt es ja auch immer Opfer. Und wie kommt das in dem Stück auch vor? Vielleicht ja diese Gegensätze eben der Stände, kann man da schon auch noch sagen.
Ja, also ich glaube, dass die da so jagdbegeistert waren, dass sie das wirklich aus Lust heraus gemacht haben, ohne sich vielleicht auch groß über die Folgen klar werden zu lassen. Also da gab es den Wilhelm I., der war jetzt nicht so jagdbegeistert, aber die davor, die Könige, die waren absolut jagdbegeistert. Und da ging es nicht darum, irgendjemandem weh zu tun, sondern das spielte keine Rolle. Man hat sich nicht Gedanken drüber gemacht, sondern hat sich halt bedient an den Menschen. Und natürlich, und es ist auch bei uns in der Recherche klar geworden, natürlich sind dabei auch Leute draufgegangen, also verletzt worden und auch gestorben bei diesen Vorbereitungen und bei diesen Treibjagden.
Und wir haben auch vorhin schon gehört, Waldfrevler, die sind ja da dann auch in den Schreibturm reingekommen. Das waren ja mehr als nur, oder gab Wilderer und was fiel da noch drunter? Oder Waldfrevler ist ja auch so ein Wort. Frevel, das ist ja fast wie eine Schändung oder so, dann, den man da betreibt.
Ja, also als die Nutzung des Holzes anders reguliert wurde, in der sogenannten Waldgerechtigkeit, da gab es dann für bestimmte Gemeinden einfach nicht mehr genug Holz für die Menschen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man dann vermehrt in den Wald ging und sich das Holz irgendwie anders beschafft hat. Und hat dann auf der Gegenseite dazu geführt, dass es immer strenger bewacht wurde. Und da gibt es die berühmte Geschichte vom Forstlehrling Pfeifer, den wir auch thematisiert haben, der in den Wald gegangen ist ohne Gewehr und dann von Holzfrevlern umgebracht wurde, auch aus Hass einfach auf diese Regulierung des Holzes. Und das führte dann dazu, dass es noch strenger bewacht wurde, fast eigentlich wie eine Polizei, polizeilich mit Waffen, bis eigentlich eine lange Zeit, wo dann bis zum Teil, was ich gelesen habe, bis zu 300 Leute im Schreibturm saßen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber ich habe das irgendwo mal gelesen, dass einfach auch Männer und Frauen dann im Schreibturm eingekerkert wurden.
Hat man sie einfach weggesperrt.
Versucht.
Wenn sie aus der Not sich bedient haben, ne? Weil das war ja einfach eine Notlage.
Ja.
Ihr habt vorhin auch schon die Waldgeister erwähnt. Da gibt es ja den Ranzenpuffer,
den kennt fast jeder,
genau, Kappelgeist und die Weiße Dame. Ja, was ist der Ranzenpuffer denn genau?
Der war ein Jäger, der auch eben jagdversessen, jagdbegeistert war. Und man erzählt von ihm, dass er über jetzt viele Jahrhunderte schon versucht, einen bestimmten Hirsch zu erlegen, halt immer wieder einen neuen und den nie erlegen kann, so als Strafe. Und der dann einfach aus Ärger, um die Menschen zu ärgern, den Leuten in den Ranzen pufft, wenn sie nachts durch den Wald gehen oder einsam irgendwo spazieren gehen. Und es gibt ja auch eine Kneipe, glaube ich, in Hirschau, die Ranzenpuffer heißt. Also das ist die größte Sagengestalt. Und wir haben dann aber noch so ein Dreiergespann, den Kappelgeist, von dem man nicht so genau weiß. Der ist wahrscheinlich ist ein Badenser aus der Schwarzwaldecke. Und die Weiße Dame, die bei uns eher so ein bisschen der gute Geist ist, von der man sagt, früher gab es zwei weiße Fräulein, die dann zu den Frauen in die Lichtstuben gegangen sind und sich dazugesetzt haben.
Weiße Dame, Kappelgeist und Ranzenpuffer, und die schwingen, das sind an verschiedenen Szenen dabei, oder welche Rolle haben die im Stück?
Die sind eigentlich immer dabei. Also zum Teil führen sie das Publikum von einem Ort zum anderen mit Lappen, ja, es gibt ja auch diesen Begriff, durch die Lappen gehen, so dass kein Publikum durch die Lappen geht, jetzt mal Spaß gesagt. Auf jeden Fall, die Geister treiben die Leute dann so ein bisschen von einem Ort zum anderen, damit die Leute, die Zuschauer wissen, wohin sie als nächstes, wo die nächste Station ist. Und die kommentieren zum Teil Dinge, die erweitern den Blick zum Teil, die machen andere Zeitfenster auf und sind eigentlich während des ganzen Stückes präsent. Mischen sich dann auch in die Liebesgeschichte ein bisschen ein, indem sie die beiden mal auseinanderreißen und dann so die Spannung erhöhen mit dem Zusammenkommen. Und sind immer flirren eigentlich so herum. Was schwierig war in der Arbeit mit den Schauspielern, war, dass alle anderen diese nicht sehen dürfen. Also kein Schauspieler darf die Geister sehen. Und da gibt es so eine Szene zum Beispiel, wo der Strato vom Ranzenpuffer geärgert wird. Der Ranzenpuffer hält sein Gewehr fest und der Strato darf ihn aber nicht sehen. Der muss nur reagieren auf das, was da passiert. Und das war eine spannende Arbeit mit den Schauspielern.
Das dann zu ignorieren, eben, was da passiert.
Genau,
Wie sehen die aus?
Wild, schön. Also mir gefallen die Figuren jetzt sehr gut. Der Ranzenpuffer ist so eine Mischung aus diesem Jäger und der Figur des Schimmelreiters. Hat so einen langen, dunklen Mantel an und einen Zylinder auf und ist so ein bisschen, Bärtchen geschminkt. Der Kappelgeist ist eher so eine ganz leichte, luftige Figur. Der hat Felle, kann sich ja auch verwandeln in verschiedenste Tiere und er hat Felle aller möglichen Tiere an seinem Kostüm und so einen, ist ein bisschen was Jägerhaftes auch, aber was sehr Leichtes, Flirrendes und sehr Bewegtes, macht auch sehr viel Späße. Und die weiße Dame ist eine sehr große Figur, die hat eine ganz große Perücke, die sie noch ungefähr 15 Zentimeter größer macht, als die Schauspielerin sowieso schon ist. War weiß gekleidet mit ein bisschen Schwarz drin und einfach eine sehr imposante Figur, die so ein bisschen auch das, ja, die ein positiv, die hat auch Schlusswort vom Stück.
Du hast vorhin auch schon die Kostüme angesprochen. Es ist, spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, da sahen die Leute ja komplett anders aus. Und wenn man da so ein bisschen ein historisches Stück macht, dann geht man, ist das ja sicher auch ein guter Ansatz, da kostümtechnisch was zu machen.
Auf jeden Fall. Also Eva Heber hat sehr, sehr viel recherchiert in die Zeit rein. Und es sind ja 30 Schauspieler und insgesamt sind es über 40 Rollen, die bedient werden müssen von den Kostümen, also sehr aufwendig. Und ja, natürlich haben wir soweit irgend möglich die Zeit bedient und dann eben diese Fantasiefiguren wie der Erlebnisberater, der ja auch in die Neuzeit reinreicht, eben als Fantasiefiguren ein bisschen angelegt und auch die Geister als Fantasiefiguren angelegt. Aber alle anderen Figuren, die es historisch da gab, die sind ziemlich zeitgetreu ausgestattet worden. Das Schwierigste sind immer die Schuhe herzukriegen und Kopfsteinpflaster ist halt auch nicht so ganz ohne. Und ja, die Eva Heber hatte dann auch noch eine Helferin, Marlene Mörk, die ein paar Kostüme genäht hat, dann sehr viel Hilfe aus der Schneiderei vom LTT, die uns zum Teil noch Kostüme genäht hat und eben viel herumfahren, viel suchen, andere Theater fragen, ob sie was leihen, auf Flohmärkte gehen. Große Recherche und genauso mit den Requisiten. Ich wollte eine Kamera haben aus der damaligen Zeit und meine Assistentin, die im Hintergrund ganz viel immer gemacht hat, die Svenja Bergholz, die hat dann eine Kamera ersteigert bei eBay und wir haben jetzt also eine Originalkamera von damals.
Spannende Sache und auch optisch macht es dann was her. Ja,
es muss irgendwie sein. Also man kann jetzt nicht mit etwas, was nicht in die Zeit und in das Ambiente passt, das spielen, das geht nicht. Das muss irgendwie stimmen, das muss authentisch sein und auch glaubwürdig, sodass man eine Geschichte erzählen kann, die auch was wirklich erzählt, die man auch glauben kann.
Herrschaftszeiten, Geschichten aus dem Schönbuch vom Generationentheater Zeitsprung. Die nächsten Aufführungen erst wieder Ende Juni, 25. und 26. Dann viermal im Juli und noch dreimal im September.
Genau.
Matthias, da ist mehr als nur Theater in Anführungszeichen geboten. Der Wald des Jahres hat eine dicke Broschüre aufgelegt. Können wir nicht alles nennen, aber du als Experte pickst da mal noch ein paar Sachen raus jetzt, ne, was da, wie ihr diesen Sieg auch feiert.
Ja, zuerst mal haben wir den Kreis derer, die da Veranstaltungen anbieten, erweitert. Wir haben jetzt auf die Weise auch viele neue Partner gewonnen, auch den Naturschutz mit ins Boot geholt und also die Jagdvereine, Schwäbische Albverein, Schwäbischer Heimatbund. Jeder durfte und darf bei uns Veranstaltungen anbieten. Wir geben den Rahmen. Die Veranstaltungen werden aber in eigener Regie durchgeführt. Die Naturparkverwaltung kümmert sich aber auch speziell um ein paar größere Veranstaltungen, so beispielsweise der Brunch auf dem Bauernhof, der ist immer am ersten Sonntag im August, der findet hier auf drei Höfen im Landkreis Tübingen statt, wo es darum geht, dass man einfach mal die Leistung der Bauern in den Vordergrund stellt, dass die hochwertige Lebensmittel produzieren und gleichzeitig aber auch Landschafts- und Naturschützer sind, dadurch, dass sie ihre Arbeit halt machen, halten sie die Landschaft frei. Sonst würde da überall Wald wachsen. Das kann, selbst als Förster kann ich das nicht gut heißen. Die sorgen erstens für die abwechslungsreiche Landschaft und aber auch, wenn man an Streuobstwiesen denkt, die sind wahnsinnig wichtig für viele Insekten und für Schmetterlinge und für beispielsweise Vogelarten wie den Wendehals. Und diese Leistung möchte man an dem Tag ein bisschen in den Vordergrund stellen. Denn haben wir auch, was uns jetzt auch stolz macht, erstmalig und einmalig in Baden-Württemberg einen großen Kloster- und Naturparkmarkt. Der findet am 18. und 19. Oktober, wie kann es anders sein, im Kloster Bebenhausen statt. Und da darf man sich auch schon auf ein sehr schönes Programm freuen. Da werden einfach regionale Produkte aus den ganzen Schönbuch-Gebietskörperschaften, also Gemeinden und Städten angeboten. ja, ökologisch hochwertige Produkte, regional erzeugte Produkte. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein tolles Programm für Kinder, für Familien. Dafür ist denn die Forstverwaltung zuständig. Da werden wir mit der unteren Forstbehörde so einen Parcours aufbauen, wo man 3-4 Kilometer entlang spazieren kann und wo so alle paar hundert Meter irgendwie was geboten ist. Das geht dann von Fledermaus-Vorführungen, wo dann wirklich Fledermäuse am Start sind, die die Kinder genau betrachten können, über ja, Baumklettern, ist auch immer ein Heidenspaß für Jugendliche und Kinder und das wird eine sehr vielfältige Sache und ich hoffe, dass das Wetter auch da mitmacht, aber also wir rechnen da doch mit mehreren tausend Besuchern an den 2 Tagen in und um Bebenhausen herum.
Wald des Jahres, ihr habt euch beworben, da warst du ja schon mal hier auch, habt ihr erfahren hinterher, was den Ausschlag für euch gegeben hat? Oder?
Ja, also wir waren ja kurz vor Abstimmungsschluss, waren wir noch ein paar hundert Stimmen hinten dran. Und dann haben wir uns auch nochmal ins Zeug gelegt und nicht zuletzt dank der Hilfe der Wüstenwelle vielleicht, haben wir dann in dermaßen einen Push nach vorne noch gekriegt, dass wir zum Schluss also wirklich sehr, sehr souverän gewonnen haben. Wir sind vielleicht auch besser an die sozialen Netzwerke rangekommen und haben so 60% aller Stimmen abgesahnt. Also es waren wohl 12.000 Stimmen, anders als beim ADAC sollen die wohl auch alle gültig gewesen sein. Und das hat uns natürlich hinterher schon gefreut, wobei mir uns auch klar ist, dass das ist halt so eine reine Sympathiewahl und da geht es darum, wer mobilisiert die Wähler. Und ich denke, die anderen 3 Wähler, die da mit uns in der Endausscheidung waren, die sind sicherlich genauso schön wie wir, ne? Und hätten es genauso verdient. Aber wir hatten da natürlich auch einen gewissen Aufwand und erfreut sein, auch wenn man hinterher als Sieger hervorgeht.
Man hat vorher Aufwand und auch hinterher muss man es ja auch irgendwie dann bestätigen oder umsetzen.
Ja, das habe ich auch schon verflucht. Also alles in allem ist natürlich schön, aber es ist wirklich jetzt sehr, sehr viel notwendig, was wir jetzt machen, was wir auf die Füße stellen müssen. Und leider hat man jetzt nicht automatisch gleich 3-mal so viel Personal, sondern das muss man eigentlich so mit den eigenen Bordmitteln hinkriegen. Es kommen viel Fernsehberichte und Zeitungsberichte und nach jedem Bericht kommen auch wieder sehr viele Anfragen von Leuten, die da mal hinfahren wollen und die dann bei uns anrufen und die irgendwelche Wandervorschläge haben möchten und ja, es kommen Gruppen auf einen zu, die mit mir oder mit uns irgendwas planen und ja, das ist einfach viel Arbeit, die natürlich Spaß macht, aber ja, es muss auch getan sein.
Eben, und ist es dann auch auf eine Art nachhaltig erfolgreich oder ist es so quasi jetzt eine Einjahresfliege, die dann verpufft?
Ja. Also nachhaltig ist sicher, dass wir jetzt hier dieses schöne Programm haben, wo wir jetzt viel mehr Partner als sonst mit eingebunden haben. Diese Partner werden uns sicher bleiben. Da kann man einfach die Netzwerkstrukturen, die da sind, noch ein bisschen ausbauen. Das haben wir gemacht. Und natürlich kann man jetzt so ganz große Veranstaltungen, da haben wir jetzt schon ein bisschen personelle Unterstützung gekriegt. Die werde ich vermutlich im nächsten Jahr nicht so haben. Da muss man dann wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber das Interessante bei uns ist, wir möchten auch immer wieder neue Dinge machen. Und es ist erstaunlich, dass sich doch immer wieder irgendwie Leute finden, die auch mit ehrenamtlichem Engagement sich an sowas beteiligen und ich bin selber erstaunt, immer, was wir doch immer wieder für Veranstaltungen hinkriegen.
Dann gibt es nach Theater dann, was weiß ich was, was könntest du dir sonst noch vorstellen an neuen Arten von Veranstaltungen?
Ja, also wir sind offen für Anregungen, das läuft auch oft so, dass Leute an uns herantreten, in dem Fall haben wir das ja auch schon lange geplant. Wir hatten schon Filme auch mit der Uni arbeiten wir, mit der Medienwissenschaft arbeiten wir ziemlich intensiv zusammen, mit den Sportlern gibt es große Sportveranstaltungen. Es ist alles möglich, man muss nur immer erstmal drüber reden und gucken, dass das Ding auch finanziert werden kann und vor allem, dass es naturverträglich ist. Wir möchten eigentlich keinen Halligalli-Tourismus haben, das soll eigentlich eine ruhegebundene Erholung, soll möglich sein im Schönbuch, soll gefördert werden und solange diese Rahmenbedingungen da sind, sind wir offen für alles.
Und der Schönbuch ist ja groß, seid ihr da auch zuständig für das, was dann Richtung Stuttgart geht oder ist das alles eher ein bisschen Tübingen-zentrierter?
Ja, also dadurch, dass jetzt Bebenhausen die Geschäftsstelle liegt natürlich mitten im Tübinger Gebiet und im Landkreis Tübingen. Der Landkreis hat auch den größten Anteil, aber es sind noch 3 andere Landkreise, nämlich Böblingen, Reutlingen und Esslingen tätig und haben Anteil am Schönbuch. Also der geht quasi von Tübingen rüber über das Ammertal bis Herrenberg und dann wieder über Weil im Schönbuch, Waldenbuch bis Reutlingen. Also es ist eine Fläche, die so groß wie das Fürstentum Liechtenstein ist. Und man kann bei uns immerhin 20 Kilometer wandern, ohne einmal über eine öffentliche Straße Straße laufen zu müssen. Das ist was Besonderes heutzutage in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland.
Habt ihr eine Lieblingsecke, Lieblingsstelle im Schönbuch?
Also ich mag den Olgahain ganz gern, der wird übrigens auch thematisiert, ja, der ist eigentlich unweit von Bebenhausen. Das ist so ein romantischer Felsgarten, den damals die Königin Olga von ihrem Mann, vom König Karl, gewidmet bekommen hat. Das finde ich ein ganz lauschiger Platz.
Ja, ich finde ihn auch sehr schön, auch diesen Steinbruch, der da oben ist. Und dann finde ich den Platz, wo man hinter sich die königliche Jagdhütte hat und dann auf die Alp guckt, den finde ich auch noch sehr schön.
Das ist doch ein schöner Abschluss und auch ein Anreiz, mal wieder in Schönbuch zu gehen und sich natürlich auch das Theater anzuschauen. Herrschaftszeiten, noch bis September gibt's Vorstellungen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg mit euren weiteren Projekten.